Rosinus on Air. Der Criminal Compliance Podcast.
Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in unserem heutigen Thema geht es um Compliance-Risiken infolge des Einsatzes von Software-Funktionalitäten. Und darüber möchte ich nicht alleine sprechen, sondern ich habe mir einen ganz tollen Gast eingeladen, auch zum ersten Mal hier im Podcast, Rechtsanwalt Patrick Späth aus Berlin. Herzlich willkommen, lieber Patrick. Schön, dass du da bist.
Hallo Christian. Ja, freut mich sehr über die Einladung. Herzlichen Dank. Ich höre deinen Podcast schon seit vielen Jahren und freue mich sehr, dabei zu sein.
Ah, du bist das also. Nee, ich freue mich, dass du da bist und dass du auch so ein spannendes Thema mitgebracht hast. Aber bevor wir in Medias Res gehen, vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz erklären, wer du bist, was du tust und wie du überhaupt zu diesem Thema kommst.
Ja, ich bin seit mehr als 20 Jahren als Rechtsanwalt tätig. Mit meiner Kanzlei HBCL, Compliance in Legal, berate ich Unternehmen und Privatpersonen zu Compliance, internen Untersuchungen und ESG und mache in dem Zusammenhang auch einiges an Follow-on-Litigation, also zivilrechtliche, gesellschaftsrechtliche Ansprüche nach Compliance-Fällen. Ich begreife mich so als Generalist, weil ich Compliance eben als Querschnittsthema begreife, wo man umfassend berät zu verschiedenen Rechtsgebieten.
Genau, und gerade der gesellschaftsrechtliche Hintergrund, den du ja hast, der ist auch besonders wertvoll. Wir wollen ja heute über den Einsatz von Software-Funktionalitäten sprechen. Das ist natürlich ein bisschen sperrig, was sind Software-Funktionalitäten, aber vielleicht fangen wir mal einfach an. Was ist eigentlich Software, die ein Compliance-Risiko darstellen kann? Also in welchen Bereichen verwenden Unternehmen im täglichen Leben Software, die eben Compliance-Risiken für das Unternehmen auslösen kann?
Ja, richtig. Also vielleicht auch vorweggeschickt, das, was ich jetzt hier sagen werde, sind, wenn man so will, abstrakte Ausführungen zum Thema, wird nicht um laufende oder abgeschlossene Verfahren gehen. Software, kann man so sagen, steckt eigentlich in jedem elektrisch betriebenen Produkt, wenn man jetzt mal von einer einfachen Glühbirne absieht und einer Lampe. Und das kann in einem Haushaltsgerät sein, das kann im Fahrzeug sein, das kann in einem Flugzeug sein. Aber auch, wenn man die Datenverarbeitung sich anschaut, zum Beispiel durch Finanzdienstleister oder Banken, der gesamte Börsenhandel ist softwarebasiert. Und um das mal so ein bisschen greifbarer zu machen, was bedeutet eigentlich Software konkret, wenn man so will? Es ist ja nichts Gegenständliches, aber lässt sich darstellen physisch in Form von Codes und Schaltplänen. Wenn wir mal mit der Waschmaschine anfangen, die hat je nach Ausstattung so zwischen 20 und 50 Softwarefunktionen. Die steuern dann die Sensorik, die Sicherheit, Energiemanagement und so weiter. Und die bestehen dann wiederum aus ca. 100.000, vielleicht sogar mehr Codezeilen. Das sind also die einzelnen Befehle, die zusammengefasst dann die Softwarefunktion bilden. Wenn wir jetzt mal zu einem PKW gehen, der hat heutzutage zwischen 70 und 150 Steuergeräten, die also alles Mögliche steuern, Lenkrad, ABS, die Außenspiegel, die Heizung etc. Da sind wir dann schon bei 100 Millionen Codezeilen. Und beim Passagierflugzeug geht es exponentiell hoch, da sind wir dann bei über einer Milliarde.
Typischerweise setzen also Unternehmen in allen Bereichen der unternehmerischen Tätigkeit Software ein. Was sind denn jetzt Ursachen für eben Compliance-Risiken aus dem Einsatz von Software? Dass das mal schief geht und dass die Software nicht funktioniert, kennen wir jeden Tag alle, ja. Das kann vorkommen. Aber woraus entstehen Compliance-Risiken jetzt konkret? In welcher Natur sind die?
Ich würde hier Compliance-Risiko erstmal als ein Ereignis definieren, das zu einer Verletzung von Rechtsvorschriften führt und die dann in unserem Kontext dem Unternehmen als juristischer Person auch zugerechnet werden kann. Das heißt, wir haben immer eine Zurechnungskette.
Ja.
Und um mal drei typische Szenarien zu nennen, die in der Praxis häufiger vorkommen. Das eine ist, dass Software in vielen Fällen, da muss man differenzieren nach verschiedenen Produkten, aber in vielen Fällen muss die Software auch zertifiziert werden zusammen mit dem Produkt. Das ist ein Vorgang, in den auch Behörden eingebunden sind und Dienstleister wie der TÜV. Und da kann es passieren, dass Behörden nicht richtig informiert werden, weil eben zum Beispiel bestimmte Eigenschaften der Software nicht vollständig offengelegt werden. Das nächste ist, dass eine Softwarefunktion so programmiert ist, dass infolge ihrer Verwendung das Produkt Rechtsgüter Dritter verletzt, Ja, nehmen wir ein Steuergerät, das nicht richtig funktioniert und dadurch entsteht ein Unfall und ein Mensch oder eine Sache kommt zu Schaden. Und das Dritte ist, das ist vielleicht sogar fast das Spannendste, wir haben Software, die Daten verarbeitet eigenständig und dadurch Ergebnisse erzeugt, die ein Sachverhalt bilden. Und auf Grundlage dieses Sachverhaltes werden dann weitere Entscheidungen getroffen, die rechtswidrig sein können. Nehmen wir zum Beispiel eine diskriminierende Auswahl von Bewerbern, wenn wir eine Software haben, die Bewerbungsunterlagen screent bei internen Beförderungsentscheidungen. Aber auch zum Beispiel, wenn auf Grundlage einer Datenauswertung ein Mitarbeiter gekündigt wird, weil man meint, er hätte Fehler begangen und seine arbeitsrechtlichen Pflichten verletzt.
Genau, da ist ja die Herausforderung, dass wir eigentlich sagen, immer bei Compliance, ich gerade als Strafrechtler, wir brauchen immer Verschulden einer Person sozusagen. Und jetzt gerade bei Software-Themen ist ja vorstellbar, dass wir gar kein klassisches individuelles Fehlverhalten von Personen haben. Das heißt, man muss sich ja die Frage stellen, ist es möglich, dass so ein Compliance-Verstoß auch unmittelbar durch die Software selbst begründet wird? Oder wird man, wer ist dann möglicherweise individuell verantwortlich und wann ist das dann zurechenbar?
Richtig, also die Zurechnungsfrage, die man sich ja immer besonders stellt in Compliance-Fällen im Unternehmenskontext, weil es immer oder fast immer arbeitsteilige Abläufe sind in einem Unternehmen, wo eine Vielzahl von Mitarbeitern involviert sind. Das ist beim Einsatz von Software dann nochmal komplexer, wenn man so will. Wir kommen natürlich nur zu einer strafrechtlichen oder auch sonstigen rechtlichen Verantwortung, wenn wir ein menschliches Handeln haben, sowohl im Zivilrecht als auch im Strafrecht, was wir der juristischen Person zuordnen können. Und wir sind in einem Feld, was noch nicht ganz vermessen und erforscht ist, weil es noch nicht so viele Fälle gibt. Aber wenn ich das richtig sehe, gehen Staatsanwaltschaften oder auch Gerichte eigentlich so daran, dass sie sagen, derjenige, der die Software eingesetzt hat, ist gewissermaßen der Letztverantwortliche. Und dann wird man sicher argumentieren können oder müssen und prüfen müssen, ist das jetzt ein Fall von Fahrlässigkeit oder sogar Vorsatz? Und dann ist man schnell bei den Fragen bewusste Fahrlässigkeit, bedingter Vorsatz. Das Ganze wird natürlich dann umso schwieriger, wenn wir an künstliche Intelligenz denken, die, wie wir wissen, bei den Large Language Models eigenständig auch agiert.
Die also Frage ist, die Wahrscheinlichkeiten berechnet, ja.
So ist es, ja. Und ich glaube da, wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen, wir lassen ein LLM, also eine KI-Anwendung, ein Text generieren und merken, dass die halluziniert hat, muss uns das jetzt für die Zukunft immer wieder, wenn wir diese KI einsetzen, schon skeptisch stimmen, wenn wir wissen, die hat schon mal halluziniert? Ist das etwas, wo wir sagen, da haben wir schon Wissen und wollen, dass sie auch in Zukunft halluzinieren wird?
Wahnsinnig herausfordernd, sowas für die Zukunft vorauszusehen. Aber ich meine, eines der wesentlichen Themen wird ja die Frage sein, habe ich eine Aufsichtspflicht, muss ich irgendwie einschreiten? Ist es fahrlässig, wenn ich das einmal gemerkt habe, dass ich es nochmal einsetze? Was sind dann Handlungspflichten, die da aus deiner Sicht resultieren, gerade wenn man KI einsetzt? Die KI erweckte immer den Eindruck, wenn man sich damit befasst, dass es eine wahnsinnig zuverlässige, tolle, ausgearbeitete Antwort ist und sich dann eher damit beschäftigt, entstehen dann halt auch tatsächlich immer wieder man merkt einfach, dass das nicht richtig ist teilweise. Manchmal ist es richtig, manchmal ist es falsch. Damit muss man ja irgendwie umgehen. Aber was sind da aus deiner Sache die wesentlichen Parameter, die man da anwenden sollte?
Also wenn wir jetzt von speziell konkreter Intelligenz sprechen, was ja über das allgemeine Thema der Softwarefunktionalität nochmal hinausgeht, muss man einmal schauen, ist das eine künstliche Intelligenz, die in irgendeiner Weise durch die KI-Verordnung erfasst wird, die ja ganz konkrete Vorgaben macht für Hochrisiko-KI-Systeme. Ja. Da droht dann, wenn man die verwendet und nicht bestimmte Aufsichtsmaßnahmen ergreift, die in der KI-Verordnung definiert sind, da drohen dann sehr schnell Bußgelder, die sehr drastisch sind. Ja, ja. Also 35 Millionen Bußgeld plus 7% des Jahresumsatzes. Also das ist aber... Das sind ja nur ganz besondere KI-Funktionalitäten, die da definiert sind. Was jetzt andere KI betrifft, und das gilt dann auch für den Einsatz von Software-Funktionalitäten allgemein, empfehle ich meinen Mandanten immer ein technisches Compliance-Management-System einzurichten, also ein TCMS, und da eben die Software auch einzubeziehen. Fast alle Unternehmen, die technische Produkte herstellen, haben irgendeine Art von Qualitätsmanagementsystem, Produktcompliance, vor allem aus der Produkthaftung. Die Produkthaftung ist aber eher beschränkt auf Schäden an Leib, Leben und Eigentum. Das heißt, die Fälle, die wir jetzt auch in der Vergangenheit hatten, wo es eigentlich um Vermögensdelikte geht oder Vermögensschäden, sind von der Produkthaftungsrichtlinie und vom klassischen Produkthaftungsrecht gar nicht abgedeckt. Deswegen muss man das technische Compliance-Management-System heutzutage weiter definieren und dort eben mit den klassischen drei Funktionen, die ein Compliance-Management-System hat, nämlich Prävention, Detektion und Reaktion, den Bereich der Softwareentwicklung und KI-Anwendung integrieren. Und das Spannende ist hier wirklich noch mehr als in anderen Compliance-Bereichen, dass hier sehr interdisziplinär gearbeitet werden muss, weil wir eben auf der einen Seite Softwareentwickler, Ingenieure haben, die, wenn man so will, in ihrer eigenen Welt sind und da unglaublich faszinierende Dinge machen. Also wir sehen es ja jeden Tag, wenn KI anwenden, ist ja irre, was da heutzutage passiert. Aber die verwenden ihre eigene Softwaresprache, ihren Softwarecode. Und der ist zum Beispiel für Juristen, aber auch für Prüfer aus der internen Revision ja erstmal gar nicht verständlich. Und da muss eben dieser Konnex muss hergestellt werden zwischen diesen verschiedenen Funktionen im Unternehmen.
Macht man das am besten nach deiner Erfahrung?
Also erstmal Schulungen für die Entwickler, viele gemeinsame Arbeitsgruppen, wo man erstmal versteht, wie arbeiten die Entwickler, wo sind auch in einem Softwareentwicklungszyklus, da gibt es ja auch eigene Qualitätsschleifen. Ne? Die Software wird ja nicht einfach programmiert und angewendet, sondern auch da gibt es ja Qualitätssicherungsmechanismen. Und in diesen Prozess muss man dann eben auch bestimmte Compliance-Kontrollen integrieren. Und immer vom Ende her gedacht, wofür wird denn dann die Software irgendwann mal eingesetzt?
Ja.
Also wo wirkt sie sich auf die Außenwelt, auf den Kunden, auf das Produkt oder auf Dritte aus? Und was sind die materiellrechtlichen Normen, die dafür relevant sind? Und das können allgemeine Sicherheitsvorschriften sein, es können umweltrechtliche Vorgaben sein. Oder es kann, wenn wir jetzt mal die Buchhaltung nehmen, sind es also vor allem vermögensschützende Normen, ne? Also Betrug, Untreue und Ähnliches.
Also ein wahnsinnig spannendes und noch breites Feld, das ganz viel Raum auch noch für kreatives Arbeiten lässt, weil das ja sozusagen Neuland ist, das da teilweise betreten werden muss. Nur noch eine Frage sozusagen, wenn ich habe ein Compliance-System oder ich arbeite gerade dran, jetzt entdecke ich einen Compliance-Verstoß. Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Handlungsschritte in so einer Konstellation?
Gute Frage. Als erstes Ruhe bewahren, strukturiert vorgehen.
Das ist immer gut.
Gehen wir immer. Ja, also weil ich habe es immer wieder erlebt, dass Unternehmen da in so eine Schockstarre geraten oder panisch werden und entweder ganz schnell nach außen kommunizieren und sagen, oh, wir haben einen Fehler gemacht, oder versuchen, das Problem intern zu begraben. Beides ist falsch. Wie immer muss man als allererstes den Sachverhalt aufklären und in dem Zusammenhang soll man eine Voraufklärung machen, nämlich mit dem Ziel zu klären, wissen wir denn, auf welcher Fehlfunktion der Verstoß beruht? Wissen wir, welche Softwarefunktionalität ursächlich war? Wie gravierend ist der Verstoß? Welche Rechtsgutsbeeinträchtigungen liegen vor oder drohen? Und das ist eben bei Software so, dass das Besondere, das ist der Skaleneffekt. Mhm. Software wirkt sich oft in Tausenden oder Millionen von Produkten aus. Wie groß ist mein Risiko? Und dann stelle ich oft in diesen Fällen, ist vielleicht die Rechtslage noch nicht ganz geklärt. Und dann bin ich eben gerade wenn es darum geht, darf ich das Produkt noch weiter auf den Markt bringen? Kann sich da dieser Fehler wiederholen? Und vielleicht ist die Rechtslage in dem Bereich unklar. Dann bin ich in diesen klassischen Abwägungssituationen, auch wenn ich Rechtsrat eingeholt habe, immer noch abwägen muss, darf ich mein Handeln fortsetzen oder ist es vernünftiger, den Verkauf des Produktes einzustellen?
Genau, das sind so wesentliche Schritte, Wie glaubst du denn, wird sich das in Zukunft entwickeln, das gesamte Thema? Es wird ja wahrscheinlich immer mehr an Bedeutung gewinnen. Was glaubst du, wird da sozusagen in Zukunft rauskommen? Also ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Aber was wäre so deine Vorstellungswelt?
Ich glaube, zum einen werden immer mehr Unternehmen das Thema erkennen und ihre technischen Compliance-Management-Systeme optimieren. Es wird trotz allem immer wieder zu, ich sage jetzt mal, Fehlern kommen.
Klar.
Weil wir sehen es ja im Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das ist noch kein perfektes System. Gleichzeitig besteht ein sehr hoher, ich sage jetzt mal, ökonomischer Druck, mehr KI einzusetzen. Das beschäftigt ja Unternehmen momentan sehr, weil man meint, dass man dadurch große Effizienzen erzielen kann. Das Dritte ist, wie werden die Staatsanwaltschaften und die Behörden damit umgehen? Also wird man da sich bewegen, ohne es so zu nennen, weil es das ja im Strafrecht meines Wissens so nicht gibt, doch in Richtung einer Gefährdungshaftung oder Gefährdungsverantwortung, dass man sagt, man hat eben bestimmtes gefährliches System eingesetzt, das hat dann zu bestimmten negativen Auswirkungen geführt und reicht das dann schon, um eine strafrechtliche Verantwortung zu begründen.
Ja, ich weiß nicht, ob das dann eine kernstrafrechtliche Verantwortung ist, wie wir uns das heute noch vorstellen, aber es gibt ja Tendenzen, auch auf europaweiter Ebene, so eine Art Gefährdungshaftung oder mal nicht an eine Person anknüpfende Unternehmenshaftung wegen Verkehr bringen von was auch immer, oder wegen Geldwäsche-Themen oder Datenschutzthemen oder was auch immer, gibt es ja eine ganz klare Tendenz in der Gesetzgebung, was natürlich viel einfacher ist, als sich mit den Strukturen des Unternehmens und den Verantwortungsanteilen und so weiter und so fort auseinanderzusetzen. Könnt ihr mir vorstellen, dass das, also dass diese Tendenz vielleicht noch stärker zunehmen wird? Und dass wir da auch in der Zukunft entsprechende Entwicklungen eine Art Gefährderhaftung sehen werden.
Oder dass man das als abstraktes Gefährdungsdelikt,
ja.
definiert. Nur das wird, glaube ich, aber müssen wir ein bisschen so in die Zukunft schauen, das wird wahrscheinlich nur für bestimmte Fallkonstellationen, wo bestimmte wichtige Rechtsgüter im Raum stehen, wird man das machen können. Ich glaube, die meisten Fälle werden immer noch die sein oder die ungeregelten Fälle, die, wo also bestimmte Vermögenswerte gefährdet sind und wir letztlich bei, ich sage jetzt mal, klassischen Betrugs- oder Untreue- oder Fälschungsabläufen sind, die eben dadurch in der Aufklärung dann auch so schwierig sind, weil sehr viele Personen beteiligt sind, wir in der arbeitsteiligen Organisation erstmal feststellen müssen, wer hat den Fehler begangen, wie hat das zusammengewirkt und dann wird man da wahrscheinlich auch mit der mittelbaren Täterschaft und ähnlichen Zurechnungs.
Sagt uns dann die KI. Die schicken wir dann über das System drüber und die sagen uns das dann.
Ja, das ist natürlich auch spannend, was uns die KI dann bei der Aufklärung helfen wird. Auch da ist noch viel Spannendes zu erwarten.
Da wird viel Spannendes zu erwarten sein. Ja, toll. Wir haben jetzt so ein ganzes Bündel an Themen besprochen. Fällt dir noch irgendwas ein, was wir vielleicht zum Ende noch besprechen könnten, müssten, sollten?
Also wir haben jetzt ein bisschen über Risiken gesprochen. Das gehört so ein bisschen so zu unserem
Thema.
Ich glaube, man muss schon auch mit einer positiven Note enden. Also Software und künstliche Intelligenz sind einfach aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Medizinische Diagnosen werden präziser, Mobilität wird sicherer, Arbeitsprozesse werden effizienter. Und ich glaube, entscheidend ist, dass die Unternehmensführung, Unternehmensleitung sich dieses Themas annimmt und das nicht, sagen wir mal, Spezialabteilungen im Bereich IT überlässt, sondern das als Querschnittsthema versteht und interdisziplinär die verschiedenen Abteilungen und auch innerhalb der Rechts- und Compliance-Abteilungen eben die Öffentlichrechtler, Strafrechtler, Gesellschaftsrechtler und auch die externen Berater damit reinnimmt, um dieses Thema ganzheitlich zu erfassen und das Ganze auch als dynamischen Prozess zu verstehen. Denn in 2 Jahren wird die künstliche Intelligenz schon ganz woanders sein.
Ja.
Und uns vielleicht noch gar nicht vorstellen. Also es ist ein unheimlich dynamischer Prozess, aber er darf auch nicht dazu führen, dass Unternehmen in Schockstarre verfallen und sagen, wir können jetzt gar nichts mehr machen, sondern die Erde dreht sich weiter und insofern muss man auch handeln. Und das gilt natürlich auch für uns als Berater, die wir unseren Mandanten hier mit pragmatischen und praktischen Empfehlungen hier weiterhelfen wollen.
Das ist völlig richtig. Ja, das ist ein weises Schlusswort sozusagen. Vielen Dank. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen an Herrn Späth haben, ich verlinke die Kontaktdetails in den Shownotes, da können Sie sich direkt an ihn wenden. Er ist ausgewiesener Experte in diesen Themen, also scheuen Sie sich nicht darauf, auf ihn zuzugehen. Ansonsten bleibt mir nur, dir zu danken für den tollen Einblick und in ein wirklich zukunftsträchtiges und herausforderndes Thema. Also schön, dass du da warst.
Ja, lieber Christian, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
Und das Thema ist ja so heiß, wir werden uns bestimmt noch ein zweites Mal hier treffen, so vielleicht in einem Jahr, wer weiß, ob die künstliche Intelligenz uns zusammenbringt. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen an uns haben, natürlich jederzeit gerne unter info@rosinus-on-r.com. Und vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich aufs Sehen.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-r.com oder unter www.rosinus-partner.com.